Geistzeit, der theologische Podcast für geistreiche Gedanken.
Und für eine Theologie, die nicht aus der Zeit gefallen ist. RevLab.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Geistzeit. Heute ja wie immer dabei Andi Loos.
Hallo zusammen.
Und wir haben einen Gast dabei. Heute mit im Geistzeit-Studio, RevLab-Studio ist Uwe Habenicht. Hallo Uwe.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, wir freuen uns sehr, dass du da bist. Wir haben das gerade nochmal besprochen unten, wie wir uns kennengelernt haben. Das ist für unser Thema gleich interessant. Darum kommt das auch gleich. Wir hatten vor anderthalb Jahren in Kloster Kappel, unserem wunderbaren Zisterzienserkloster, ehemals ein Heiltum der Zürcher Kirche, eine große Tagung an fünf Wochenenden über Spiritualität. So, und Uwe Habenicht war einer der Referenten. Er hat da auch was gemacht mit Naturspiritualität. Ich konnte leider nicht. Aber abends ist es dann so, die da übernachten und so, sitzen zusammen. Und dann haben wir uns so getroffen bei einem Wein oder zwei oder vielleicht auch wer, ich weiß es gar nicht mehr. Aber es war ein so lauschiger Abend. Wir waren so im Flow, wir hatten eine solche Energie zu dritt. Das war uns in allerbester Präsenz und Erinnerung, dass wir immer mal gesagt haben, wir müssen den Uwe doch nochmal hier zu uns kriegen. Und heute hat es geklappt.
Ich finde es wunderbar, dass wir unseren geselligen Abend auf diese Weise fortsetzen können.
Ja, ja. Und im Gegensatz zu dir, Thorsten, ich war in seinem Workshop dabei.
Ja.
Und ich lasse schon mal so einen kleinen Ballon steigen. Ich habe mit seiner Hilfe einen Stein zum Sprechen gebracht. Und das war für mich eine ganz tolle Erfahrung in diesem Workshop. Und der Grund, warum ich gesagt habe, also wenn wir das Thema Spiritualität nochmal aufmachen, dann wäre es total toll, wenn der Uwe mit dabei sein könnte. Und heute ist es soweit, also echt stark. Ich freue mich sehr auf diesen Podcast. Mhm.
Ja, wir sind ja in einem Dossier, in einer Serie und da muss man sich nicht für interessieren, wenn man nicht will, aber man darf. So, wir haben das Dossier Spiritualität Praxis eröffnet. Letzte Folge hatten wir das Thema mystische Spiritualität. Unser Ziel ist einfach zu sehen, Spiritualität ist oft das, was Menschen interessiert an Religion, mehr als das Institutionelle, mehr als das Historische. Also das, wo es irgendwie darum geht, was erleben, was erfahren, es wird praktisch, es macht was mit uns. Wir werden verschiedene Formen durchgehen. Nach der Intensivform der Mystik haben wir heute die Naturspiritualität. Freut euch auf weitere Facetten. Natur ist ein Riesenthema der Frömmigkeit, Religion, Spiritualität, schon immer, würde ich jetzt mal sagen. Und es ist ein Thema mit einem großen Comeback. Uwe hat das entdeckt für sich in seinem Leben und mehr. Er hat es nicht nur für sich entdeckt, er hat es in mehreren Büchern beschrieben, die wir sehr, sehr empfehlen können. Es gibt so eine richtige kleine Trilogie. Freestyle Religion, ein Überblick über Spiritualität im 21. Jahrhundert. Dann eine mit leichtem Gepäck unterwegs, Einführung in minimalistische Spiritualität. Und uns interessiert heute besonders sein drittes Buch, Draußen abtauchen. Freestyle-Religion in der Natur. Mir persönlich ist es ja super sympathisch, wenn Menschen, die was erfahren haben und praktizieren, es nicht schändlich fänden, darüber nachzudenken und es auch zu erklären. Ich finde es super, wenn das eigentlich zusammenkommt und natürlich viel besser als nur erklären können und nichts erfahren. Darum sind wir heute gespannt, wie du uns in das Thema mit hineinnimmst. Möchtest du etwas noch zu dir erzählen, was wichtig ist? Was sollten Menschen über dich wissen, was sie googeln können, aber vielleicht missverstehen. Was gibt's da noch?
Wie ist er an das Thema auch? Wie bist du an das Thema auch gekommen? Ne?
Das ist eine spannende Frage. Was kann man googeln und was muss man wissen? Also, Uwe Habenicht, Jahrgang 69, seit 2017 mit der Familie in der Schweiz, in der Ostschweiz, St. Galler Pfarrer und seit 2023 auch Beauftragter für Gottesdienst und Liturgie der Kantonalkirche St. Gallen. Ich bin nebenher Predigtcoach, das ist eine meiner Aufgaben und das gehört heute mit zu unserem Thema. Ich bin seit einigen Jahren auch Outdoor-Guide, habe also eine Ausbildung im Schwarzwald gemacht, um Outdoor-Guide zu werden und das war für mich im Grunde genommen das Tor hin zur Natur. Ich bin von Natur aus, möchte ich fast sagen, ein Büchermensch gewesen, habe unglaublich gern und viel am Schreibtisch gesessen und gelesen. Und dann hat es aber mal so einen Punkt gegeben, wo sich plötzlich die Natur als Erfahrungsraum sich mir erschlossen hat. Und das hat enorme Wellen geschlagen und mein Arbeiten, mein Denken und vor allem auch mein Erfahrungsraum enorm erweitert. Und ich freue mich sehr, mit anderen in diesem Erfahrungsraum unterwegs zu sein. Und du hast das gerade so schön gesagt, es ist wirklich so, eigene Erfahrungen machen, sie teilen, das ist wunderbar und das macht mir große Freude.
Ja, ganz stark. Also das Rauschen der Blätter deiner Bücher wurde jetzt aufs Schönste ergänzt durch das Rauschen von Blättern, die wir draußen in der Natur hören, die jetzt in diesen Wochen anfangen zu fallen und bald rascheln werden. Total klasse. Ich möchte das auch sagen, man spürt das auch. Das ist das Schöne, wie du die Erfahrungen, die du in der Natur machst, diese spirituellen Erfahrungen, wie du die reflektierst. Und man merkt das sofort, dass du einen Haufen Bücher gelesen hast. Und deshalb rauscht es. Die Blätter, die bei dir zu rauschen anfangen, sind da tatsächlich sehr, sehr vielfältig.
Es gibt von Paul Tillich einen wunderbaren Satz, der sagt, man solle keinem theologischen Satz trauen, der nicht draußen geschrieben wurde. Das finde ich unglaublich schön. Tillich selber hat offenbar sehr viel draußen gearbeitet, hat am Meer wohl auch gesessen und geschrieben. Und ich weiß nicht, ob es auf seine Sprache abgefärbt hat, aber als Grundsatz finde ich das schon mal gut.
Ja. Uwe, und das würde mich noch interessieren, ich höre immer wieder so Waldwunder und Waldkirche. Magst du da noch so sagen, wie du da auch ja beruflich unterwegs bist mit dem Thema?
Ja, sehr gern. Die Geschichte beginnt vor vielen, vielen Jahren. Meine Posaunenlehrerin war Engländerin und in England gibt es eine Forest-Church-Bewegung. Und diese englische Posaunenlehrerin hielt mir irgendwann mal eine Seite hin über eine Forest Church in England. Und da dachte ich, das ist ja unglaublich, was da geschieht und was da möglich ist. Und habe dann diese Idee aufgenommen, habe mich da ein bisschen hineingewühlt, ein bisschen gesurft, ein bisschen gelesen. Und dann haben wir in St. Gallen 2018 etwa eine Waldkirche aufgemacht, wenn man das so sagen darf. Das heißt, ich habe Freiwillige gesucht und wir haben geschaut, ob uns so eine Form gelingt, mit Menschen in die Natur zu gehen, dort gemeinsam Erfahrungen zu machen und die eben miteinander zu teilen und auszutauschen. Das waren ganz kleine, vorsichtige Versuche. Da hat es dann nochmal einen Schritt zurückgegeben, weil das so nicht funktioniert hat. Dann haben wir es ökumenisch nochmal neu aufgezogen, haben noch mehr Freiwillige gefunden, haben ein Jahr lang mit einer kleinen Gruppe darüber nachgedacht, wie das sein soll, haben auch einen neuen Namen gesucht. Deswegen heißt das jetzt Waldgwunder, was mir sehr, sehr gut gefällt. Und seit ja 7 Jahren etwa läuft diese Waldkirche in St. Gallen, dieses Waldgwunder. Und 4-mal im Jahr treffen wir uns, eine überschaubare Gruppe an Interessierten, und wir gehen zusammen einen Vormittag, einen Samstagvormittag in den Wald und erleben dort verschiedene Aspekte von Natur und erleben verschiedene Aspekte von Natur, aber auch auf verschiedene Arten und Weisen. Wir nennen das Biotope. Biotope sind Orte, die uns Erfahrungen ermöglichen, und jedes Mal bringen wir ein paar Möglichkeiten, Anregungen mit, und dann können und dürfen Menschen sich darauf einlassen. Und das Schöne ist, und das ist uns ganz wichtig, wir bringen immer 4 Biotope, 4 Zugänge zur Natur mit, und es gibt immer auch einen 5. Zugang, das ist das Biotop, ich mache gar nichts von all dem. Das heißt, es gibt immer die Möglichkeit zu sagen, ich genieße das, mit einer Gruppe in den Wald zu gehen, mit einer Gruppe etwas zu erleben, aber im Moment brauche ich etwas anderes als das, was mir vorgeschlagen wird. Und dann dürfen und können Menschen ihre eigenen Wege gehen und kommen dann irgendwann wieder zurück und gliedern sich in die Gruppe wieder ein. Und dieses Waldwunder ist für mich so ein Laboratorium, wo ich zusammen mit einem Kollegen Dinge ausprobieren kann. Das heißt, wir versuchen wirklich neue Wege und wissen nie, wie es wird, und hoffen, dass die kommen, sich darauf einlassen und hören dann über die Rückmeldungen, wie und welche Erfahrungen gemacht werden konnten. Und Das sind mit meine schönsten Arbeitsvormittage, die ich so habe.
Ah, klasse, klasse. Magst du vielleicht an der Stelle schon mal kurz was dazu sagen? Das Verhältnis von der Wald widerfährt, der Wald wird zu einem Erlebnis vielleicht, aus dem Erlebnis wird eine Erfahrung, dann ja auch ganz stark durch das gemeinsame Reflektieren. Wie befruchtet sich das bei euch, dieses Miteinander? Sprecht ihr dann auch miteinander drüber oder geht da jeder still durch und geht dann auch still nach Hause? Wie muss ich mir das vorstellen? Oder wird da nochmal eine gemeinsame Schlaufe gedreht, wo das miteinander geteilt wird?
Ja, schön, dass du danach fragst. Also das Interessante ist, dass das Waldwunder eine ganz feste Struktur hat, die wir auch erst nach und nach entdeckt haben. Und zwar beginnt es immer, wir treffen uns fast in der Stadt und gehen dann ein paar Meter bis zum Wald. Und das ist unsere Social Time. Da wird erstmal ein bisschen gequatscht und alle sehen sich wieder und die Neuen werden ein bisschen integriert. Und dann erreichen wir den Waldrand und dann wird geschwiegen. Dann gibt es meist eine Aufgabe, eine sehr einfache Achtsamkeitsaufgabe. Zum Beispiel such deinen Grünton oder finde etwas, das dich anspricht. Also eine sehr, sehr einfache Aufgabe. Und dann bewegen wir uns etwa eine Viertelstunde schweigend, jeder für sich, durch den Wald bis zu unserem Ort, wo wir unser Waldwunder dann fortführen. Und dann gibt es schon so eine erste Runde, wo Menschen kurz, wenn sie mögen, etwas zu dem sagen, was sie da entdeckt oder gefunden haben. Und dieser Austausch, dieses Sharing, wie wir es nennen, haben wir entdeckt, ist einer der wichtigsten Teile des Ganzen, weil ich durch die Beiträge der anderen nochmal neu verstehe, wie ich eigentlich auf die Sachen zugehe. Und es ist also ein wirkliches Ping-Pong-Spiel zwischen Erfahrungen machen, darüber selber nachdenken, es artikulieren können und dann nochmal hören, wie ist das bei den anderen. Und dieser Aspekt des Sharings ist wirklich etwas enorm Spannendes, weil es die unauffälligste Form des Lernens ist. Also da wird eine Aufgabe gestellt, vielleicht den Grünton finden oder etwas anderes finden. Und es kann ja sein, dass ich mich da total reinknie, mich total verkrampfe, sage, oh Gott, jetzt brauche ich irgendwie einen Grünton. Und welchen nehme ich denn? Und so weiter. Und dann beim Sharing sagt dann plötzlich irgendeiner, ich wollte keinen Grünton finden, ich habe was anderes genommen. Und dann fange ich an, darüber nachzudenken, wie kommt das, dass ich solche Dinge so unglaublich ernst nehme? Ja. Warum mache ich das nicht auch so? Warum bin ich da nicht so frei? Und da merkt ihr schon, dass also in diesen einfachen Settings, in diesen einfachen Aufgabenstellungen liegt ganz viel Selbstbegegnung. Und in der Gruppe ergänzt sich das also ganz wunderbar, sodass nach so einer Anfangsrunde, wo jede, der mag, ein, zwei Sätze gesagt hat, schon ganz viel in der Mitte liegt. Und das gibt dem Ganzen eine wahnsinnige Intensität. Also dass ich kann mich mit mir beschäftigen, mit mir auseinandersetzen, kann einem Stück Natur, einem Naturobjekt begegnen, aber ich sehe auch die anderen, wie sie damit umgehen. Dieses Wechselspiel, das ist das Befruchtende. Und ich darf das mal so ehrlich sagen, meine schönsten und besten Texte und Ideen kommen eigentlich immer aus diesen Vormittagen, wenn wir da als Gruppe unterwegs sind, weil da sich so viel zeigt von mir selbst, aber auch im Zusammenspiel mit Natur und mit den anderen. Das heißt, dieses Miteinander und Ineinander von Naturerfahrung, Gemeinschaftserfahrung und Selbstbegegnung, das macht eigentlich dieses Waldwunder aus. Sehr einfach, also man darf sich das jetzt gar nicht so kompliziert vorstellen, dann gibt es eben die Möglichkeit des stillen Gehens vielleicht oder wir experimentieren mal mit Ton oder suchen andere Materialien. Also wir machen sehr verschiedene Dinge, aber immer geht es um diesen Aspekt des, wie begegne ich da einem Gegenstand, einem Naturobjekt.
Bevor wir da jetzt nochmal näher drauf schauen, was ihr auch praktisch macht und wie das aussieht, jetzt einfach nochmal so die Frage, die Menschen ja stellen könnten. Du bist ja eigentlich reformierter Pfarrer. Also wär's nicht dein Job, die Woche über Seelsorge, dann machst du Sonntagmorgen schönen Gottesdienst und verkündest das Wort. Und dann gehen die Leute doch sowieso in den Wald. So, also gerade die Schweizer, die rennen ja noch viel mehr in die Natur. Ich komme aus Gelsenkirchen, ja, du lieber Himmel, lass mal. Natur ist Regen und Mückenstiche, ne?
Gibt's da Parks oder sowas?
Da gibt's Parks, aber Natur ist lustig.
lustig, ne? Das ist ja alles planiert und so, also ja. Traurige Bäume fristen da ihr Dasein und so. Ich selbst bin insofern gar nicht der Naturbursche gewesen, es wird mehr, aber die Schweizer, wir haben so eine Statistik gefunden, Quellen der Hoffnung, so, und auf Platz 1 mit Abstand, schöne Erlebnisse in der freien Natur. So, vor allem die Deutschschweizer, die am allermeisten, das ist für sie, sie nennen es Quelle der Hoffnung, das gibt ihnen etwas. Dann kommen Beziehung und Freundschaft, Kultur und Erfolg. Ganz, ganz unten Politik, das macht keinen glücklich irgendwie. Und auf vorletzten Platz Gott und Gebet. Boah, da könnte man sagen, da müsste man doch eigentlich viel mehr rein. So, also die Menschen haben ja offenbar einen Draht zur Natur. Du hast drüber nachgedacht, wie entwickelt sich Religion heute? Du hast in deinem Buch Freestyle Religion, Religion so ein bisschen beschrieben. Wo gehen religiöse Bewegungen hin? Kannst du uns das mal sagen oder aufzeigen, inwiefern Naturbegegnung für dich was Spirituelles, Religiöses hat und wie sich das verhält zu dem, was man vielleicht sonst für Kirche, Glaube, Religion hält?
Thorsten, das sind ja jetzt nicht wenig Fragen auf einmal. Ne?
Wir haben Zeit.
Okay, das ist gut. Ich versuche mal mit dem Grundlegenden anzufangen. Also natürlich habe ich sehr lange darüber nachgedacht, was ist Religion und was macht Religion, / Spiritualität eigentlich aus. Und beim Nachdenken bin ich darauf gekommen, dass für mich Spiritualität aus drei unterschiedlichen Bereichen besteht. Der erste Bereich wäre der Bereich, ich habe das mystisch-kontemplative genannt. Das kennen wir alle, oder? Das ist das, was Jesus sagt, wenn er sagt, schließ dein Kämmerchen zu und bete im Stillen. Das ist der Raum, wo wir Mühe hin machen, die Augen schließen, uns vor das Geheimnis Gottes setzen und wirklich ganz vor Gott sind. Die Wüstenväter sagen, Gott und ich allein. Das ist ein wesentlicher Bereich von Spiritualität, ein wesentlicher Bereich von Religion. Wo Religion diese Ebene nicht erreicht, ist sie eigentlich nicht Religion. Also nur laut, ich bin jetzt ein bisschen böse, aber nur laut Halleluja zu rufen, das reicht nicht. Sondern man braucht schon auch dieses Stille vor Gott sein. Das ist Teil unserer Kultur. Der gegenüberliegende Bereich, der zweite Bereich ist der Bereich des Tätigen. Also, dass unsere Haltung zum Leben, unser Glaube, dass die zum Ausdruck kommen, dass wir Welt mitgestalten, dass wir keine Gruppe sind und keine Einzelnen sind, die sich von allem zurückziehen, sondern dass wir versuchen, etwas von dem, was uns innerlich bewegt, nach außen zu tragen und Suppe kochen, Obdachlose betreuen, Sprachunterricht geben, uns für die Schöpfung einsetzen. Das nenne ich das Weltzugewandte. Wir haben das ja in den letzten Jahren sehr intensiv erlebt, dass Jugendliche, junge Menschen sehr für die Wahrnehmung der Krise, die wir in der Natur und mit der Natur als Klimawandel haben eingesetzt haben, verzweifelt sich irgendwo festgeklebt haben, damit endlich etwas gesehen wird. Und wir haben, glaube ich, auch eine Bewegung gesehen und erlebt, die eben sich damit aufgezehrt hat. Und ich glaube, dass dieser Aktivismus im guten Sinne, dass der wie ein Gegengewicht braucht. Und das heißt, Religiosität kann sich nicht in diesem einen Feld genauso wenig wie im mystisch-kontemplativen erschöpfen, sondern es braucht einen Mittelbereich. Das heißt, wenn ganz links die Mystik ist und ganz rechts das Aktive ist, dann steht in der Mitte ein Bereich, den nenne ich das liturgisch-kultische. Das heißt, das Miteinander feiern und zusammenkommen. Das heißt, ich trete aus meinem stillen Kämmerlein, suche eine Sprache, die ich mit den anderen teilen kann, versammle mich mit den anderen, mache mit ihnen gemeinsam Erfahrungen und das färbt dann auch wieder ab auf meine Haltung zur Welt und auf mein Tätigsein. Diese drei Bereiche machen für mich Religiosität und Spiritualität aus. Die Theologieprofessoren würden jetzt sagen, sie müssen aber unterscheiden zwischen Religion und Spiritualität. Ich nehme das mal als einen Bereich, weil ich glaube, dass das eine Spielart des anderen ist. Aber ja, ich glaube und bin davon überzeugt, dass es diese drei Bereiche braucht, damit wir so etwas wie tragfähige Spiritualität haben. Also, um es mal sehr drastisch zu sagen, nur Bäume umarmen wäre mir zu wenig. Nur auf der Straße für etwas einzutreten ist auch noch keine Religiosität. Und auch nur sonntags in den Gottesdienst zu gehen, ist auch noch keine Religiosität und Spiritualität. Damit das Ganze tragend ist, brauchen wir diese drei Bereiche. Wir brauchen individuell verantwortete Spiritualität. Das heißt, in meinem Kämmerlein muss ich nach Formen suchen, vor meinen Gott zu treten. Da bin ich eigensinnig, da darf ich eigensinnig sein und selbstverantwortet. Aber ich muss auch in der Lage sein, mit anderen gemeinsam zu feiern. Das ist ja oft ein Problem, dass Menschen Dinge so für sich kultivieren, dass sie nicht mehr anschlussfähig sind. Das brauchen wir, das Gemeinschaftliche. Und dann muss das Ganze auch irgendwo hinführen und muss sich äußern. Also diese drei Formen, diese drei Felder, ich nenne das Sinnfelder, diese drei Sinnfelder der Spiritualität, die brauchen wir. Und Naturspiritualität hat jetzt wunderbare Schnittlinien genau mit diesen drei Bereichen. Also die Natur kann und ist ein Ort der persönlichen Kontemplation. Alleine in der Natur unterwegs zu sein, alleine einen Stein zum Sprechen zu bringen oder anderes zu tun, das ist etwas Elementares. Und dem Waldgewunder tun wir jetzt beides, dass wir einerseits alleine unterwegs sind, aber auch das Gemeinschaftliche fördern und miteinander teilen. Und so bekommt schon das Religiöse eben auch einen Gemeinschaftssinn. Und das Dritte, das Eintreten für etwas ergibt sich automatisch. Also wenn man in der Natur allein oder mit der Gruppe unterwegs ist und auch sieht, wie Natur sich verändert und wie wir unmittelbar erleben, was im Moment geschieht, dann löst das natürlich auch eine ganz andere Haltung zu politischen Fragen aus. Also um das mal sehr deutlich zu sagen, wir machen das Waldgewunder, machen wir 4-mal im Jahr, immer zu den Jahreszeiten. Und wir haben immer mehr Schwierigkeiten, dass wir überhaupt noch einen Wintertermin finden, der auch Winter ist. Und manchmal treffen wir uns im Herbst und es sind 30 Grad. Also das heißt, wir erleben diese Verschiebungen, die es gibt, die erleben wir dort. Und das löst eine Menge aus. Wir werden ja vielleicht nachher nochmal darauf kommen, dass der Naturbegriff ambivalent ist und auch ambivalent sein muss. Und ich glaube, im Waldgewunder erleben wir das. Mhm. Und so versuche ich praktisch, oder versuchen wir im Waldgewunder, diese verschiedenen Bereiche miteinander zu verzahnen. Und die Natur ist eben ein wunderbarer Ort, um das zu leben.
Also mir gefällt das außerordentlich gut, überhaupt auch das Bewusstsein dafür zu schärfen. Das ist ja kein Alltagswissen. So, wenn wir Menschen so fragen würden, was hältst du eigentlich von Religion und so. Es gibt nicht wenige, die sagen würden, ja, Religion ist falsche Welterklärung. So, Religion ist primitiv, ist überholt, die haben sich da irgendwie erklärt, aber wir wissen heute wissenschaftlich. So, das kommt ja gar nicht bei dir vor, diese Ebene der Welterklärung. Es gibt andere, die sagen würden, Religion ist Bekenntnis zur offenbarten Wahrheit. So, die sind ein bisschen komplementär, diese beiden, also diese religionskritischen und diese dogmatisch-religiösen. Wo würdest du denn dieses Element ansiedeln, sofern es einen Wahrheitsmoment hat? Also das, was in der Religionswissenschaft da manchmal eben auch Dogma oder Weltanschauung genannt wird. Fließt das so ein bisschen durch die drei Bereiche durch oder würdest du es irgendwo besonders ansiedeln?
Das ist eine spannende Frage. Also auffallend bei uns im Waldgewunder ist jetzt erstmal, dass das kaum religiös konnotiert wird. Also wir haben einen Text, der uns mit hineinnimmt. Da heißt es immer, am Anfang des Tages rauscht der Bach und windet der Wind und der Himmel ist offen und sie alle zeugen von der Gegenwart dessen, der da ist. Das ist fast schon alles. Das heißt, wir setzen, es wissen ja alle, dass das zwei Pfarrer leiten, dieses Waldgewunder, aber wir bringen im Grunde genommen keine großen dogmatischen Voraussetzungen ein, sondern das bringen die Menschen selber mit. Und ich glaube, dass das Dogma, wenn wir es wirklich richtig verstehen, etwas ist, was zur Kommunikation dient, damit wir über etwas sprechen können. Dass es aber nicht so gedacht ist, dass wir das nachbeten oder in dem Sinne glauben müssen, sondern die Erfahrungen, die wir in der Natur machen können, spielen uns Dinge zu. Und ich glaube, wir verstehen Dinge ganz anders, wenn wir einen Erfahrungsweg zu ihnen hin wählen. Sodass das Waldgewunder tatsächlich undogmatisch ist. Da dürfen Menschen kommen, die nichts mitbringen an Wissen. Und trotzdem ergibt sich etwas. Und ich glaube, dass wir zu einer Glaubensgemeinschaft gehören, die das gar nicht nötig hat, auf so einer Bekenntnisebene dauernd alles vor sich hinzutragen, sondern dass es um elementarste menschliche Erfahrungen geht, die eine Sprache brauchen. Und dafür brauchen wir Religion, damit wir nicht stumm bleiben. Aber die Erfahrungen können wir zunächst auch erstmal so machen. Also ja. Grunderfahrung wäre, Geschöpf zu sein.
Ja, ja. Das finde ich jetzt interessant. Vielleicht können wir das doch noch ein oder zwei Momente etwas vertiefen, weil es ist ja auch so, einerseits aus den Erfahrungen, die wir machen, gerade auch durch das Sharing, entstehen gewisse Reflexionen, es entstehen Interpretationen und dann entdeckt man vielleicht auch, ah, das teilen wir mehr oder weniger gemeinsam. Jetzt konstruiere ich mal, aber jetzt gehe ich schon in den Bereich einer, ja, dessen, was wir in der Dogmatik Schöpfungslehre nennen. Man erfährt dann, ach, das ist alles nicht verfügbar. Ach, das kommt uns entgegen. Ach, das ist ein Geschenk. Das ist etwas, das hat etwas Gnädiges, etwas Menschenfreundliches, etwas Zuvorkommendes. Ach, das, wir haben uns vielleicht nicht selbst gemacht, sondern wir sind uns immer selbst geschenkt und so weiter und so fort. Da sind wir bei ganz tiefen Gedanken, die ja nun Teil einer christlichen Lehre von der Schöpfung und auch von der Natur sind. Und ich finde das eben interessant. Würdest du das vielleicht auch bei euch in eurem Waldwunder da sehen, dass die Dogmatik so ganz unterschwellig, so wie ein Unterstrom, eben doch nicht nur aus den Erfahrungen, die wir machen, hervorgeht, sondern mit bestimmten Erkenntnissen und mit bestimmten Interpretationen eröffnen sich uns ja auch erst bestimmte Erfahrungen. Also wenn ein Mensch durch die Welt geht und hat keine Ahnung von Liebe und rechnet nirgendwo mit Liebe und so weiter, das ist etwas anderes, als wenn ein Mensch durch die Welt geht und hat schon mal eine Ahnung und so eine Idee von Liebe, da ist die Wahrscheinlichkeit günstiger oder etwas höher, dass er dann vielleicht auch Erfahrungen, Wirklichkeiten von Liebe macht, die er oder sie vielleicht gar nicht so gemacht hätte. Also dieses Öffnende auch einer kerngesunden Dogmatik, die eben nicht in diesem Sinn missbraucht wird, sondern die uns hinein, also den Zugang zur Natur auch eröffnet.
Ja, auf jeden Fall. Also was du beschreibst, ist ja dieses Wechselspiel von Sprache und Erfahrung. Also im besten Sinne stellt uns die Dogmatik, die systematische Theologie, unser Glaubenswissen, stellt uns eine Sprache zur Verfügung. Und diese Sprache präzisiert unsere Wahrnehmungen. Und dieses Wechselspiel, das ist natürlich sehr entscheidend, aber es wird eben dann schön und spannend, wenn dieses Wechselspiel nicht vorgegeben ist. Also wenn ich dann meine dreckigen Schuhe am Samstag wieder sauber habe und sonntags auf die Kanzel steige, dann habe ich natürlich einen ganz anderen Rahmen. Und dann erwarten die Menschen in der Regel, dass ich sozusagen da etwas vorgebe. Mhm. Und die Naturerfahrungen sind da eben sehr viel zurückhaltender. Und dann schaut man mal, was die teilnehmen, einbringen. Und da ist es natürlich so, dass die Teilnehmenden ja auch sehr bunt gemischt sind. Ich sag mal, vom Buddhisten bis zum sonst was sind sie alle dabei. Und die bringen ihre Sprache mit und formulieren das vielleicht auch so. Und da kann ich dann als Zuhörender, als Teilnehmender, kann ich mich dann eben einklinken, kann vielleicht etwas sehen, was ich bisher nicht gesehen habe, mir vielleicht auch ein Stück Sprache aneignen. Also das Schöne an dieser Form ist eben, dass die Vielfalt religiöser Sprachspiele sichtbar wird. Auf der Kanzel spiele ich ja immer nur mein eigenes theologisches Sprachspiel, aber da sind es plötzlich ganz, ganz viele, die ihre religiösen Erfahrungen artikulieren auf ihre Weise und ich dann für mich im Zuhören und darauf eingehen und reagieren, entscheiden kann, aha, das eröffnet mir etwas Neues oder auch, das ist nicht meine Sprache oder das erlebe ich anders. Also ja. Vielfalt und Bereicherung, diese zwei Faktoren, die kommen praktisch rein, aber eben offen. Also mein Kollege und ich, wir gehen mit offenen Händen und hoffentlich auch offenen Herzen in diese Waldwunder. Das heißt, wir wissen nicht, wie und was zur Sprache kommt und wie Menschen ihre Geschöpflichkeit an diesem Morgen dann eben auch erleben. Und ich muss ja auch ehrlich sagen, ich bin ja auch nicht jeden Morgen gleich, oder? Also ich erlebe mich ja dann auch sehr unterschiedlich. Also was steht denn im Vordergrund? Also wenn ich an ein Herbstwaldwunder denke, was jetzt bald wieder ansteht, dann ist natürlich das Thema Vergänglichkeit und Älterwerden und Loslassen ganz anders präsent als im Frühjahr, wo wir auf die Sprösslinge schauen und das frische Grün suchen. Also diese verschiedenen Aspekte meiner eigenen Geschöpflichkeit, die treten eben hervor. Und ich darf und kann mich dann eben damit auseinandersetzen, je nachdem, was dann auch dran ist. Mhm. Und das Spannende ist, und das gehört mit zu den meinen eigenen Erfahrungen, ist ja, dass wir alle vier Jahreszeiten immer gleichzeitig in uns tragen. Also, dass wir immer Dinge haben, die anfangen zu sprießen, neu zu werden, zu grünen, zu blühen, Früchte zu tragen. Und zugleich wir immer auch Dinge loslassen müssen oder in uns verschließen, die überwintern, damit sie vielleicht später wieder hervorkommen können. Mhm. Und ich erlebe den Naturraum als einen solchen Freiraum, in dem ich eben schauen kann, wo setze ich den Fokus? Worauf schaue ich? Ja. Was ist jetzt dran? Und welche Erfahrung mag ich jetzt nachgehen? Mhm. Angeregt vielleicht durch das, was da ist, aber vielleicht auch relativ. Also manchmal bringen die Menschen wirklich Untypisches dann mit, wo man sagt, das ist jetzt ja eigentlich gar nicht dran, aber für sie ist das dann dran. Und diesen Freiraum zu haben, das finde ich so wunderbar, weil daran sich eben, wie du so schön sagst, Sprache erweitern kann, Sprache etwas aufschließen kann oder ich auch für etwas mal eine Sprache finde. Auch, also die Natur ist wichtig, weil sie uns Metaphern liefert, nicht? Und auch das ist es ja, was Menschen brauchen, dass die verengte Sprache, die wir sonst im Alltag sprechen, dass die mal wieder auch atmen kann, Luft kriegt, Wurzeln bekommt. Und das passiert im Wald.
Mhm. Ich versuche mal eine Überleitung zu dem Thema, das du jetzt schon mehrmals genannt hast. Die Natur ist ein Raum. Sie ist ein Raum für bestimmte Erfahrungen. Sie ist auch ein Raum für Erfahrungen der Präsenz, der Gegenwart Gottes. Du hast gesagt, es ist ein Freiraum. Ich verbinde das nochmal mit etwas, was mir bei unserer letzten Folge aufgefallen ist. Die Mystik ist ein Versprechen, dass wir als einzelne Menschen einen unmittelbaren Zugang zu Gott haben und dass dabei aber nicht das rauskommen muss, was eine Institution, eine Kirche oder eine Dogmatik sozusagen vorschreibt. Das habe ich jetzt bei dir wiedergefunden. Du hast gesagt, wir schreiben da nicht vor, was dabei rauskommen muss, sondern das ist eben tatsächlich ein Freiraum. Meine Frage ist, du beschreibst in deinem Buch die traditionellen Räume, in denen wir solche Erfahrungen der Gegenwart und der Nähe Gottes machen. Und man hat irgendwie den Eindruck, dass auch die Natur als ein solcher Raum wiederentdeckt worden ist und immer mehr wiederentdeckt wird. Warum, Uwe? Weil die alten Räume nicht mehr das Versprechen halten können, mit dem sie einmal aufgeladen waren, funktionieren die nicht mehr? Ist das so eine der großen Prozesse, in denen wir uns in den letzten Jahrzehnten befinden?
Ja, ich fürchte ja. Also ihr kennt diese Erfahrung bestimmt auch, dass man einen Gottesdienstraum, eine Kirche betritt und die Menschen anschaut, die auch da sind. Und manchmal habe ich den Eindruck, da sind wahnsinnige Verspannungen, innere Verspannungen. Also die Kirchräume, unsere Kirchräume lösen bei vielen Menschen kein Gefühl der Freiheit aus, sondern ein Gefühl der Beklemmung. Das sind manchmal biografisch, manchmal tragisch-biografische Erfahrungen mit Religion und christlichen Glaube. Das sind manchmal auch Fantasien, die damit zusammenhängen, also sehr bunt. Aber unsere Räume sind kodiert und sie ermöglichen in der Regel nicht das Freie. Und deswegen glaube ich, dass wir in einer freiheitlichen Gesellschaft immer mehr Mühe haben, Menschen für Kirchräume und die darin möglichen Erfahrungen zu gewinnen. Und wir sind ja als Kirche nicht um der Kirchgebäude willen da, sondern für die Menschen. Und wenn wir merken, dass das nicht funktioniert, dass diese Räume einfach zu beengend erlebt werden, zu stark geprägt sind, dann müssen wir sie verlassen. Und das Waldwunder und all dieser Schritt in die Natur war im Grunde genommen eine Entscheidung, das Schneckenhaus zu verlassen und zu sagen, lasst uns mal Räume aufsuchen, in denen Menschen wieder frei atmen können und sich ihnen bestimmte Erfahrungen auch neu erschließen können. Also das heißt, als Pfarrer fällt mir das natürlich schwer, das so zu sagen, weil es meine eigene Erfahrung nicht spiegelt, aber mein Erleben ist, dass unsere Kirchräume vielleicht erstmal wieder ein bisschen Zeit zum Durchatmen brauchen. Vielleicht ist das eine ganze Generation, die wir da vielleicht erstmal ein bisschen Staub ansetzen lassen müssen. Ich weiß es nicht genau, aber wir müssen, glaube ich, Menschen andere Räume bieten, damit sie die entscheidenden Erfahrungen machen können. Und es ist für mich nicht entscheidend, wo sie diese Erfahrung machen, sondern dass sie diese Erfahrung machen können. Und dann muss ich frei genug sein, innerlich frei genug sein, zu sagen, dann lassen wir doch diese Räume mal hinter uns, schließen sie zu und suchen andere Räume.
Ja. Ich fand den Ausdruck vorhin bei dir schön, wo du sagtest, wir müssen den Menschen mit offenen Händen und offenem Herzen begegnen. Ich glaube, das ist auch in der Theologie so. Theologie, die Menschen bevormunden oder indoktrinieren will, die sich irgendwie versteht als Dogma, was Erfahrung ersetzt, das ist Ideologie. Ich glaube, es ist eine tiefe historische Erinnerungsspur, dass die Menschen sagen, solche ideologische Religion will und kann ich nicht. Es gibt immer eine Minderheit offenbar, für die eine ideologische Religion Halt gibt. So, aber das stößt eben auch ganz viele ab. Insofern finde ich es wirklich an der Zeit und auch im Einklang mit guter Theologie, dass du sagst, wir müssen Erfahrungsräume erschließen, was nicht aus Erfahrung erwächst und in geteilter Erfahrung miteinander erarbeitet wird. Das ist eben dann auch Ideologie und auch kein guter Glaube und kein gutes Bekennen. Jetzt lass uns mal abtauchen. Natur. Natur ist überall. Ja. Natur ist Berge, Natur ist Wasser, Natur ist Wind, ist Regen, es besteht aus lauter Elementen. Und du machst es dir nicht leicht. Ne? Du gehst auf Theorien ein und arbeitest dich wirklich durch. Wir können das gar nicht alles ausschöpfen und würdigen, was du hier über Gefühle, über Atmosphären, über Zwischenraum und all diese Dinge beschreibst. Worum es dir immer wieder geht, ist offenbar, uns rauszuziehen aus diesem ganz objektiv ist es so und so oder nur rein subjektiv empfinde ich so und so, sondern du beschreibst, wenn wir in die Natur gehen mit offenen Augen, dann entsteht eine dritte Welt, die nicht komplett drin ist, aber auch nicht eben eine objektive Welt des Zuhandenseins, wo die Natur Material oder Stoff oder irgendwas für die Industrie ist. Nimm uns mal ein bisschen auf diese Fährte, diese nachdenkliche Annäherung an die Natur, wo wir rausgerissen werden aus unserer Subjekt-Objekt-Spaltung.
Thorsten, du kannst das ja viel besser sagen als ich. Ich habe dafür Seiten gebraucht, um das alles zu beschreiben und du kannst das in 5 Sätzen zusammenfassen.
Ich habe es gründlich gelesen, aber also, jetzt hast du noch ein paar mehr Sätze.
Meine Güte, ja. Nein, also, das kennt ihr ja sicher auch, dass man eine vage Vorstellung davon hat, was man sucht. Und dann plötzlich entdeckt man jemanden, einen Autor, eine Autorin, die dafür Worte hat. Und für mich war das dieser englische Psychoanalytiker Winnicott, der einen Zwischenraum beschrieb. Und das fand ich jetzt absolut faszinierend. Und zwar, er beschrieb ihn so mit einer Frage. Er sagt, das ist die Frage, wo niemand fragen darf, hast du das gefunden oder erfunden? Und das finde ich großartig, weil es uns zurückkatapultiert in eine, wie du sagst, vor Subjekt-Objekt-Spaltung-Phase, in der Dinge ineinander fließen. Das heißt, eine Phase, in der die Ränder unscharf werden und plötzlich die Dinge wieder anfangen, sprechend zu werden. Das heißt, der Zwischenraum, um den es mir geht, ist ein Raum, in dem es eben nicht nur um mein subjektives Wohlbefinden, nicht um die naturwissenschaftliche Erfassbarkeit von einem Naturobjekt geht, sondern in dem ich mit einem Objekt zusammen einen Raum betrete und schaue, was in diesem Zwischenspiel zwischen meinem Dasein und dem Dasein des anderen geschieht. Und das ist der Raum, in dem Kultur und Religion entsteht. Jenseits von reiner Befindlichkeit, jenseits von reiner Objektivität, ein Raum der Begegnung. Und dieser Raum der Begegnung ist aber immer einer, in dem ich nur in der ersten Person sprechen kann, in dem ich nicht sagen kann, so ist es, sondern so erlebe ich es. Und das ist etwas Faszinierendes, dass wenn wir auf diese Ebene kommen, dass sich dann wirklich neue religiöse Erfahrungen ergeben. Und zwar deshalb, weil ich mich mit meiner Subjektivität einbringe, aber in ihr nicht gefangen bin. Also wir haben ja ein Subjektivitätsproblem im Sinne, dass Menschen immer mehr Mühe haben, mal wieder über sich hinauszukommen. Also ich sage immer, das Selbstgespräch nimmt kein Ende mehr. Und das kennen wir von uns auch. Wir haben vorhin sogar schon drüber gesprochen, oder? Dass wir manchmal unterwegs sind und nur noch uns sehen und das wie im Gedankenkarussell überhaupt nichts wahrnehmen. Und dieser Zwischenraum ist ein Raum, in dem ich etwas mir Fremdes wahrnehme als etwas, das mich anspricht. Und in dieser Begegnung eröffnet sich etwas Neues, eine neue Erkenntnis, eine neue Selbstsicht, eine neue Sicht auf die Welt. Und das ist im Grunde genommen die Kunst, dass wir versuchen, in diesen religiösen Formen draußen einen Rahmen zu schaffen, in dem solche Begegnungen möglich sind. Mit sehr einfachen Aufgaben, mit sehr einfachem Tun, aber so, dass ich eben dem Alltagsdruck entronnen bin. Also wir sprechen ja draußen von der Natur als ungerichtetem Raum. Das heißt, die Natur fordert mich zu nichts auf. Also meine Küche zu Hause, die ruft dauernd, du musst noch abwaschen, du hast lange nicht die Spülmaschine ausgeräumt, du musst dieses, du musst jenes. Wir werden zu allem Möglichen aufgefordert. In der Natur fordert uns nichts dort zu etwas auf. Die Ameise findet ihren Weg ohne mich. Der Vogel findet den Ton ohne mich. Da muss ich nichts tun. Und diese Entlastung ermöglicht es mir, in so einen Zwischenraum der Begegnung zu treten. Und da ergeben sich neue Erfahrungen. Aber den muss ich bewusst betreten, diesen Raum. Und ich glaube, das ist die eigentliche Kunst, diesen Schritt zu tun und ihn eben bewusst zu tun.
Wie sieht diese bewusste Haltung aus? Also ich als Kind des Ruhrgebiets würde sagen, ersten 20, 25 Jahre meines Lebens war ich der Natur gegenüber achtlos. War mir egal, war fern, fremd, sonderbar oder so. Und du kannst sehr achtlos und ignorant an allem vorbeischnarchen oder es verbrauchen. Was sind das für Haltungen, die man entdecken kann und auch kultivieren und weiter sensibilisieren kann?
Ich nenne euch mal ein Beispiel. Wir haben im Waldwunder entschieden, dass wir mal mit verschiedenen Gruppen kooperieren, um andere Erfahrungsräume uns auch zu erschließen und haben jetzt eine Zen-Meditationsgruppe eingeladen, mit uns im Wald zu meditieren. Eine kleine Gruppe ist dann gekommen. Wir waren dann zusammen im Wald. Es gab eine kurze Einführung in die Zen-Meditation. Und dann haben wir da auf unseren Matten im Wald gesessen. Und natürlich kenne ich stilles Sitzen, aber sonst bei mir im Kämmerchen. Aber aufmerksam, achtsam im Wald zu sitzen, 20, 25 Minuten reglos auf einem Kissen, dann bist du plötzlich Teil der Schöpfung. Und dann verstehst du, dass du nichts bestimmst, sondern ein Teil von einem großen Ganzen bist. Und solche Erfahrungen, die tun sich eben nur auf, wenn wir eben Alltagsverhalten hinter uns lassen und eine andere Haltung einnehmen. Und so eine Haltung des Hörens, des inneren und äußeren Hörens, des sich mit Einbringens, die ermöglichen eben solche Erfahrungen.
Mich würde das jetzt noch interessieren, Uwe, was sind das für Faktoren? Ich würde fast sagen, was sind das für Kräfte und Energien, die der Natur eigen sind, dass sie eben so ein toller Ort ist, dass wir das, was wir in unserem hochgetakteten, hochbeschleunigten Alltag sonst nicht erleben, dass wir das nun ausgerechnet in der Natur erleben, dass es uns dort leichter fällt. Vielleicht könnten wir in dem Zusammenhang, wenn du magst, also eingehen auf, du beschreibst bestimmte Push-Faktoren und Pull-Faktoren, weil du verspürst ja diesem Geheimnis nach. Warum gehen eigentlich alle Menschen gerne raus in die Natur? Warum zieht es uns? Da folgen wir ja so einem geheimnisvollen Sog. Und es ist aber nicht nur Sog, sondern es ist auch Druck. So ein Beispiel, was du aufgreifst, es ist diese Zeitdiagnose, das ist diese Zeitkrankheit, die Zeitnot, in der wir heute sind. Ein hochtouriges, beschleunigtes Leben. Wir nennen die Leute, die das erforscht haben, Hartmut Rosa und andere, die uns das wirklich deutlich gemacht haben, woher das kommt, dass wir im Dauergefühl leben, wir haben zu wenig Zeit. Und wenn es umkippt, sind wir in der Langeweile gefangen und vor lauter Langeweile wissen wir gar nicht, wie wir die Zeit totschlagen sollen. Also auch dieses alleine in der Sprache, dieses aggressive Verhältnis zur Zeit. Und jetzt hast du es ja schon deutlich gemacht, das wäre der Push-Faktor. Wir werden aus einem bestimmten Zeiterleben, was uns krank macht, dem wir mal entkommen möchten, werden wir hinausgetrieben in einen anderen Raum. Das ist jetzt die Natur. Aber zugleich sprichst du von Pull-Faktoren. Die Natur zieht uns auch in sich hinein. Das ist jetzt sehr schön deutlich gemacht. Wenn man dann da 25 Minuten sitzt, ändert sich urplötzlich auch das Zeitempfinden. Ja. Weil du hast gesagt, man ist urplötzlich Teil der Natur.
Ja.
Also ich habe irgendwie den Eindruck, es ist doch etwas in der Natur selbst, was in der Natur selbst die Uhren anders ticken lässt. Und dann bin ich urplötzlich Teil davon und habe vielleicht auch ein anderes Zeitempfinden. Das wäre für mich so eine konkrete Möglichkeit. Denkst du, du könntest das nur so ein bisschen noch konkretisieren? Was macht die Natur zu diesem Raum, in dem wir eben so ergriffen werden, hineingenommen werden in diesen heilsamen Sog, der uns einfach gut tut? Du sagst das so oft, Natur tut gut.
Ja, gut, dass du danach nochmal fragst, das nochmal etwas präziser zu bekommen. Die erste Bewegung hast du ja sehr klar beschrieben. Als normalen Menschen sind wir eingebunden in eine soziale Welt. Da haben wir Aufgaben, da haben wir Pflichten, da haben wir Rollen. Da wollen wir raus, weil wir spüren, das ist eng, das macht uns Druck, das ist anstrengend. Und wir spüren, und jetzt sind wir schon am Übergang, das ist ja nur ein Teil von uns. Ich nenne wir könnten das Alltags-Ich nennen. Ja, unser Alltags-Ich ist, dass wir verlässlich sind. Wir haben uns heute verabredet und dann geht ihr davon aus, der Uwe steigt doch wirklich in den Zug und kommt.
Ja.
Das ist das Alltags-Ich, oder? Das brauchen wir, dass wir verlässlich sind, dass wir uns aufeinander verlassen können. Aber wir spüren, wir sind ja noch mehr als nur dieses Ich. Hartmut Böhme spricht davon und sagt, wir haben auch ein Selbst. Das Selbst ist wie die Grundlage unseres Ichs. Und dieses Selbst ist um ein Bild zu benutzen, für mich ist das wie ein Delta. Das heißt, das ist durchzogen von verschiedenen Strömungen und Flüssen. Da ist mehr, als wir nach außen zeigen. Da gibt es unerfüllte Wünsche und Träume. Da gibt es Verdrängtes und Liegengelassenes. Und da gibt es einen Leib, der auch sein Tribut fordert, der oft nicht vorkommt. Im Alltag reißen wir uns zusammen, wir bleiben auf den Stühlen sitzen, auch wenn die Sitzung langweilig ist. Wir benehmen uns so, wie man sich benehmen will. Das heißt, wir zwingen den Leib auch in vieles hinein. Und plötzlich in der Natur wird dieser Leib, wird dieses Selbst, wird porös, es wird offen. Das heißt, einerseits kann aufsteigen, was ich sonst unterdrücke, nicht zulasse, wofür sonst keine Zeit ist. Und andererseits wird dieser Leib plötzlich anwesend. Er ist da, wo ich wirklich bin. Wann sind wir schon mal mit dem Leib da, wo wir in Gedanken sind? Wir sind ja fast immer woanders mit den Gedanken. Wir sind immer, entweder hängen wir noch am Letzten, was war, oder wir sind schon wieder voraus. Und Natur ist ein Ort, wo wir das ein Stück weit zur Deckung kriegen können. Dass der Geist da ist, wo der Körper ist, und dieser Körper nicht nur für sich ist, sondern wirklich zum porösen Leib wird, der in die Austauschbeziehungen, und zwar bewusst tritt, in denen er sowieso immer steht. Wir sind ja Austauschwesen, wir atmen, wir nehmen Nahrung auf, unentwegte Austauschbewegungen. Und diese wahrnehmen zu können, zulassen zu können und so zu spüren, dass wir eben als Austauschwesen eingebunden sind in etwas, das macht den Unterschied aus. Und das hilft uns, wie unbewusst solche Orte aufzusuchen. Also wir haben vorhin ja schon kurz drüber gesprochen, oder? Die tolle Statistik, dass Schweizerinnen und Schweizer so begeistert in die Natur gehen und die schöne Erlebnisse in der Natur eine Quelle der Hoffnung sind. Das freut mich, das so zu lesen. Und zugleich habe ich noch ein kleines Fragezeichen. Ob wir denn die Natur auch wirklich als Natur wahrnehmen oder da eigentlich nur das tun, was wir sonst drinnen tun. Wir drücken auf unseren Handys rum, wir versuchen, unseren Körper auf Maximum zu trainieren, wir versuchen, noch schneller zu fahren, als wir sonst fahren. Also was es braucht, ist eben eine andere Haltung, damit dieses Selbst anfängt zu atmen und in Austauschbeziehungen zu treten. Und dafür ist die Natur der Ort schlechthin, denn wir haben und bewegen uns nicht nur in Natur, sondern wir sind ja selber auch Natur. Und diese Korrespondenz der inneren und der äußeren Natur, diese Korrespondenz wieder zuzulassen und sie achtsam oder ihr achtsam nachzugehen, das ist eigentlich Teil von Spiritualität in der Natur.
Ich finde, du hast da eine schöne Vielfalt von Begriffen gefunden, in Korrespondenz treten, Austausch, Wechselwirkung. Im Buch sprichst du von Resonanz, ein Wort, was dafür geeignet ist, auch porös werden. Und das sind ja alles Beschreibungen eines Zustands, wo wir eben nicht nur in uns gefangen sind oder nicht nur völlig abgelenkt oder zerstreut, so, sondern wo wir uns einlassen auf Atmosphären, die uns ergreifen, die uns verwandeln und uns eben uns auch nicht komplett entfremden. Und wir merken, in der Sprache können wir das nur so nachmodellieren mit Begriffen. Man muss es erlebt haben. Man muss damit was verbinden, damit es auch spricht innerlich. Okay.
Ja, absolut. Genau. Also da haben wir wieder diese Wechselwirkung von Sprache und Erfahrung. Aber schön, dass du das nochmal aufnimmst. Also dieses Atmosphärische. Hermann Schmitz ist ja der große Meister, der Kieler Philosoph der Atmosphären. Und das ist schon etwas Spannendes, dass wir eben einerseits natürlich selbstbestimmt sind, aber andererseits das Außen eben auch mit uns korrespondiert. Und sich dem mal wieder hinzugeben und dem Raum zu geben, also das kennen wir ja alle, oder? Dass man bei so einem Waldspaziergang plötzlich durch einen Abschnitt geht, der ganz anders ist. Und dann nochmal zurückzugehen, nochmal langsam zu werden und nochmal zu gucken, was ist es jetzt genau? Ist es die Temperatur? Ist es der Lichteinfall? Ist es die Art der Vegetation? Also diesen Dingen nachzugehen und da eben eine neue Aufmerksamkeit zu kreieren, das ist, denke ich, etwas Wesentliches, womit wir Schwierigkeiten haben, weil es eben unserem Leistungsdenken entspricht. Also der Achtsamkeitslehrer, von dem ich am meisten gelernt habe, Michael Huppertz, der sagt immer sehr schön, strengt euch nicht an. Ihr sollt euch nicht anstrengen. Aber das ist genau das, was wir dauernd tun. Oder? Wir wollen es gut machen, wir wollen es richtig machen. Da soll doch was bei rauskommen. Und die Achtsamkeitspraxis, von der ich ja sehr, sehr viel gelernt habe, der ich sehr viel verdanke in meinem Verständnis von Naturspiritualität, die macht das zum Thema. Streng dich nicht an. Sei absichtslos. Schau doch mal, was geschieht. Und da geht es um so eine neue Form und der Haltung und ein neues auf die Welt zugehen. Also das Aggressive, was du vorhin, Andreas, beschrieben hast, was Hartmut Rosa beschreibt, das ist unser Hauptproblem. Wir gehen aggressiv auf die Welt zu und wir lassen die Welt aber selten mal einfach auf uns zukommen. Und da gibt es, glaube ich, neue Erfahrungsmöglichkeiten, die noch vor uns liegen. Und ich bin gespannt, was da noch geschieht in den nächsten Jahren.
Also ich bin dieses Jahr zum ersten Mal noch auf eine von mir bisher so unterbewerteten Sinn, der in der Achtsamkeit eine ganz große Rolle spielt, den ich aber bisher gar nicht auf dem Schirm hatte. Und das ist der Geruchssinn, der Duft. Und ich habe da eben dann, ich war in einem wunderschönen Garten, in einem Anwesen, eine Woche ganz alleine zunächst einmal. Und ich stieg aus, nachdem ein Gewitter runtergegangen war. Nach 600 Kilometern Autofahrt stieg ich aus. Und es hat mich sofort gepackt. Das war diese Nadeln, der Nadelhölzer, das leicht Modrige. Und dann stieg dieser Dunst, stieg mir also in die Nase und ich wurde total gepackt. Ich habe mir am anderen Morgen, und ich wusste nicht, wie tief das gehen würde, direkt in so ein kleines Büchlein aufgeschrieben, es duftet so intensiv. Dieser Ort ist für mich schon seit längerer Zeit ein spiritueller Ort mit besonderen Erfahrungen auch der Gegenwart Gottes, aber den Duft dieses Ortes hatte ich so bisher nicht. Ich hatte immer das Licht, das Rauschen, den Wind, die Farben. Und jetzt urplötzlich duftet es. Und dann habe ich tatsächlich danach ein philosophisches Essay gelesen von dem japanischen Philosophen Han mit dem Titel Der Duft der Zeit, über die Kunst des Verweilens. Ein philosophischer Essay über die Kunst des Verweilens. Hey, und Duft, das ist etwas, da zeigt die Natur, sie kann etwas, was andere Räume eben nicht können.
Oder nur im Negativen können. Also denk nur mal an die Schulen, die wir besucht haben, oder? Die riechen immer schrecklich.
Genau. Wunderbar. Genau. Es sind oft eben, also wie Fehlnoten.
Genau, genau.
Und ich habe dann kurz nachgedacht, ich will es jetzt hier nicht in einem Mega-Monolog ausbreiten, aber bis das Duft überhaupt entsteht, braucht es Zeit. Also Duft ist das Ergebnis, die Frucht von langen Prozessen. Bis das Duft überhaupt so zustande kommt, dass ich ihn wahrnehmen kann, da darf nicht zu viel Wind sein. Da muss eine bestimmte, also es geht nur in bestimmten Bedingungen, so dass eine duftende Atmosphäre da ist, und dann muss ich auch noch im passenden Moment da sein. Und jetzt kommt's, war für mich das Entscheidende, im Vorbeirasen, im Durchgehen, nimmst du den Duft nicht wahr, sondern jetzt ist es ganz entscheidend, da kommt mir eine Duftwolke von irgendwas entgegen, und die ist ja auch nur für ein paar Momente da. Und jetzt innezuhalten, zu verweilen und sich dem einfach hinzuhalten. Und jetzt habe ich im Nachdenken und vor allen Dingen aus der Erfahrung heraus, habe ich gedacht, das ist eine dieser, ich sag jetzt mal, Zauberkräfte der Natur, dass sie mich verlangsamt, dass sie mich ankommen lässt, dass das Äußere und das Innere jetzt zusammenspielen kann. Jetzt werde ich porös und urplötzlich tickt die Uhr nicht mehr so unerlöst. Die Uhr tickt anders für mich. Und ich konnte das noch nie so an diesem Sinn festmachen, von dem ja die Philosophen und auch die anderen Zeitforscher sagen, der Geruchs- und Duftsinn, der Geschmackssinn, das ist der geschichtsträchtigste Sinn, also der zeitvollste Sinn, den wir haben. Und ich war so dankbar, dass dieser Garten, dieses Stück leicht kultivierte Natur, in der ich da sein darf, mir über den Geruchssinn hineinhilft in ein völlig anderes Erleben der Zeit.
Vielleicht ist das ja eine der Grundformen von Religiosität, oder? Dass wir ein neues Erleben von Zeit sich uns erschließt. Also, dass wir den Rahmen von Zeiterleben nochmal ganz neu setzen. Nicht, dass der Moment, wie du sagst, es braucht ganz bestimmte Rahmenbedingungen, damit der Duft entsteht. Und dass wir so etwas neu wahrnehmen und damit eben auch ein neues Selbstverständnis sich bei uns einstellen kann. Also dass wir sind ja doch oft sehr eng in unseren Vorstellungen. Also ich habe neulich gehört im Radio, dass die älteste Uhr, die es gibt, gar keinen Minutenzeiger hat. Das gefällt mir, oder? Also hier werden ja schon immer alle nervös, wenn man eine Minute zu spät kommt. Also das ist ein neues Verständnis von sich selber über Grunderfahrung. Und das, was du jetzt beschreibst, ist eine Grunderfahrung der Zeitlichkeit, aber natürlich auch des Geruchssinns, den wir, also jetzt auch kirchlich, müssen wir mal sagen, oder? Das kommt ja praktisch überhaupt bei uns Protestanten überhaupt nicht vor. Nicht? Und wir haben das Sinnliche und das mit den Sinnen erfahren, erkunden und auch die Offenheit, die darin liegt, haben wir völlig vernachlässigt. Und da, glaube ich, ist Zeit, mal ein neues Kapitel aufzuschlagen.
Ja, auf jeden Fall. Und du merkst ja, wir empfehlen deine Bücher, wir sind Fans, wir bejahen die Richtung Rehabilitation der Sinnlichkeit, Integration der Gefühle, Öffnung für Naturspiritualität. Wir wollen es uns aber auch nicht zu leicht machen und dir auch nicht.
Ich hab's
und
geahnt.
Und wollen jetzt nochmal Fragen formulieren, die vielleicht kritische Ohren spüren in ihrem Herzen, die uns hier zuhören. Und ja, die gibt's ja auch in der Wirklichkeit. Nehmen wir einen, der da auch zustehen würde, Günther Thomas, bekannter Philosoph aus Bochum. Der sagt, mich stört an der Kirche ihre Neigung zur Blühwiesenromantik, diese verkitschte Verherrlichung der Natur, die einfach ein Illusionstheater ist. Man tut so, als wäre die Natur gut und eine behütende Mutter und als könnten wir da, wer weiß was. Und er sagt, hat das Coronavirus nicht sichtbar gemacht? Die Natur ist auch ein Jäger, die Natur ist grausam, die Natur richtet zugrunde, Natur ist immer auch Selektionsdruck. Natur ist keine gütige Mutter, die liebevoll umarmt. Sie erwürgt auch viele ihre Geschöpfe. Und wenn wir heute durch den Wald gehen und ihn genießen, liegt es doch daran, dass unsere Vorfahren alle Raubtiere und Giftschlangen ermordet haben vor langer, langer Zeit. Also besteht nicht die Gefahr, von der Natur zu naiv, zu lieb, zu kitschig zu denken? Ist es nicht schon auch hart? Und muss einem da theologisch, christlich nicht auch was zu einfallen?
Ja, ich bin dem Theologen und Kollegen da sehr dankbar, dass er darauf nochmal hinweist, weil in der Tat das manchmal zu glatt wirkt. Wir haben ja vorhin schon gesprochen über diese Studie, die es da gab, was gibt dir Hoffnung? Und da stand schöne Erlebnisse in der Natur. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo wir als Theologinnen und Theologen natürlich hellhörig werden, weil wir wissen, dass religiöse Erfahrungen immer ambivalent sind. Und das heißt auch, dass die Erfahrungen, über die wir hier sprechen, sehr ambivalent sind. Das heißt, wenn ich mich in der Natur wahrnehme, selbst wahrnehme, dann hat das immer auch zwei Seiten. Also ich nehme meine Zeitlichkeit wahr, das heißt aber auch, ich weiß, mein Leben ist nicht unendlich. Ich nehme mich als Teil der Schöpfung wahr, das heißt, ich bin nicht das Ganze und stehe nicht im Mittelpunkt. Also das heißt, eine achtsame und aufmerksame Naturspiritualität weiß um das Werden, um das Vergehen und weiß auch um die Härte, die darin steckt. Und ich glaube, dass das wichtig ist, dass wir das nicht unterdrücken, sondern dass gerade in der Begegnung mit Natur diese Erfahrungen, die uns ja beschäftigen von Krankheit, von Leid, von Unglück, dass das darin auch seinen Ort hat. Und zugleich spüren wir, dass es nochmal eine neue Rahmung bekommt. Also es gibt Trauerseminare und Trauerarbeit in der Natur, wo Menschen Schweres erlebt haben, Abschied genommen haben, manche tragisch, und dann in der Natur nochmal in die Begegnung gehen mit einem Baum, der gespalten ist, der umgefallen ist, der Äste verloren hat, wo Wunden sichtbar sind. Und trotzdem, man sieht, aha, das Leben geht auf andere Weise da nochmal weiter. Also das heißt, ich glaube, dass das ernstzunehmende Naturspiritualität diese Dimension immer mit drin hat und dass Erfahrungen, das wissen wir ja selber, nur dann auch wertvoll sind, wenn sie hinreichend vollständig sind, das heißt ambivalent sind, wenn wir Dinge im Gleichgewicht sehen und auch wissen um das labile Gleichgewicht. Und im Waldwunder, um das nochmal zu sagen, im Waldwunder gehen wir seit vielen Jahren an den gleichen Ort und erleben, wie der Wald da immer weiter zurückgedrängt wird, wie da immer mehr Häuser gebaut werden, wie Dinge verschwinden, Bäume, die wir sehr geliebt haben, gefällt wurden. Also ich glaube, wer in diese Langsamkeit und in dieses Innehalten kommt, der begegnet auch diesen Aspekten. Also wer jetzt mit der Seilbahn auf dem Berg steht und nur runterguckt, ich glaube, da kann man sagen, das ist alles nur schön. Aber wer wirklich sich auf den Weg macht, das Tempo rausnimmt und der Natur wirklich begegnet, der wird all diese Aspekte erleben und sehen. Und sie werden auf das persönliche und eigene, individuelle Erleben auch zurückspiegeln. Und ich glaube, dass wir da gut tun, das hinreichend groß zu schreiben. Und von daher bin ich manchmal den Kollegen, die die Kirche an ihre blinden Flecken erinnern, wirklich sehr, sehr dankbar, weil es uns hilft, dass es nicht kitschig wird. Es soll nicht kitschig sein. Und Natur ist nicht kitschig, sondern Natur ist eben auch, das Coronavirus hat es gezeigt, auch ein Kampf und eine Auseinandersetzung. Und wenn wir in den Wald gehen, wenn wir in die Natur gehen, dann tragen wir auch diese Spuren in uns. Und die werden wir dort auch wiederfinden. Und dass es dann aber nochmal zu einer Begegnung gibt, die eine neue Sichtweise ermöglicht, das ist eigentlich das Schöne dann daran.
Und mir wäre an dieser Stelle tatsächlich wichtig, dass diese berechtigte Rückfrage und auch diese Kritik jetzt eben nicht dazu führt, dass man dann eben doch diesen Raum der Natur sozusagen wieder relativiert gegenüber den anderen eigentlichen Räumen, die wir als reformierte Kirche und so weiter, wo wir ja traditionell stark sind. Meine eigene Erfahrung ist, dass gerade das Unberechenbare, das Gefährliche, das Bedrohliche, das Überwältigende der Natur wiederum auch zu einer spirituellen Erfahrung werden kann. Ich habe das mal durchexerziert. Ich liebe die Nordsee. Und ich liebe, in den letzten Jahren liebe ich es, auch im Winter an die Nordsee zu gehen. Also was Wind bedeutet, was die pathische Grundstruktur unseres Lebens bedeutet, dass mir das Leben nicht immer flauschig und kuschelig an sich so anschmiegsam gegeben ist, sondern dass das Leben widerständig ist, dass es mich anspringt, angeht, dass ich diese Widerstände spüre, bis dahin auch, dass sie wehtun. Also wenn man das mal erlebt hat, wie man sandgestrahlt werden kann am Strand, wie weh das tut, der Wind, das tosende Meer, die Wellen, wo du den Eindruck hast, na ja, wenn es gut ist, sagen die Leute, die Landschaft des Strandes und des Meeres, das ist wohltuend und dann die Sonne und die Wellen. Aber wenn du mal richtig durchgenudelt und unter Wasser gedrückt wirst, und in all dem mache ich aber dann durchaus auch, ich würde sagen, Erfahrungen Gottes. Da geht es um die Erhabenheit, die mich heilsam relativiert. Wo mir deutlich wird, ja, ich bin tatsächlich nicht das Zentrum der Welt. Ich bin abhängig. Das wäre mir wichtig zu sagen, man muss das nicht gegeneinander ausspielen. Auch in diesem gefährlichen, widerständigen, in dem bedrohlichen, unbeherrschbaren Ungestümen der Natur liegt für mich eben auch etwas, naja, ist ja kein Geheimnis, dieses Erschütternde auch in einer, was Teil meiner Spiritualität und auch der Gegenwart Gottes für mich immer ist. Und das brauche ich. Und auch da bin ich der Natur dankbar, dass sie mir diese Erfahrungen ermöglicht.
Die Erfahrungen, die du beschreibst, sind ja eben Erfahrungen der Verletzlichkeit. Und ich glaube, dass diese Grunderfahrung, dass nur diese Grunderfahrung einem Glauben auch die nötige Tiefe gibt. Hm. Also alles andere hält nur bei gutem Sonnenschein oder bei gutem Wetter.
Ja, genau.
Und ich glaube, dass auch das Miteinander definiert sich und zeigt sich in diesem Wissen um die Verletzlichkeit und sich Naturkräften mal dosiert auszusetzen, um das mal wieder zu spüren. Und ich sage das auch ganz offen, mal wieder demütig zu werden, ich glaube, das braucht es ab und zu. Also diese Erhabenheit, die uns auch auf die Knie zwingt innerlich und uns klar macht, deine Kräfte sind sehr begrenzt. Und hier walten Kräfte, die gehen über dich hinaus. Also um es nochmal sehr theologisch zu sagen, die Kräfte des verborgenen Gottes, der sein Werk tut, unerkannt, das spürt man in der Natur und nur ein oberflächliches Bild würde das übersehen. Aber wer wirklich aufmerksam schaut und bereit ist, sich einzubringen, der wird genau diese Erfahrungen im Großen und im Kleinen machen können. Und ich glaube, dann gibt es wirklich eine Tiefe und eine erfahrungsgesättigte Haltung, die uns verändert und die neue Räume in der Begegnung auch mit anderen erschließt.
Sehr schön. Und jetzt holt die Zeit uns doch ein. Da hilft ja alles nichts. Podcast hat irgendwann aber doch ein natürliches Ende.
Ein bisschen habe ich sie vergessen, die Zeit.
Ja, also. Umso besser. Das ist ja auch das, was wir auch damit erhoffen.
Also wenn ich das nochmal sagen darf, es steht hier, wo wir sitzen, steht eine Uhr und die steht aber still.
Ja. Und genau. Hier gibt es noch eine Uhr, die läuft weiter. So hart ist die Realität. Ja. Nein, zum Abschluss. Ich kann mir vorstellen, dass manche unserer Zuhörerinnen jetzt denken, hey, das war echt spannend. Kannst du denen irgendeine Übung an die Hand geben? Mal was Praktisches, dass man nicht nur was auf den Ohren hatte, sondern was könnten Leute machen, die sagten, hey, super Sache, wie fange ich an?
Ja, coole Idee. So ein bisschen sowas wie kann man das mal ausprobieren?
Also, ich nenne mal zwei Sachen. Das erste ist Atmosphären meditieren, weil das unglaublich Spaß macht. Morgens oder abends vor die Tür treten oder einfach ein Fenster öffnen und sich verorten. Wie bin ich da und wie ist das, was um mich herum ist? Und dann jeweils eine Vierteldrehung machen und wahrnehmen, wie ist das? Und wie verändert sich die Atmosphäre? Wie ändert sich das Hören, das Fühlen, der Wind, die atmosphärischen Dinge um mich herum, wenn ich mich drehe? Das ist eine wunderbare Übung, um zu spüren, wo bin ich und wie bin ich da und wie trete ich in Interaktion mit dem, was da ist. Und wenn man mag, kann man dem dann auch noch einen Titel geben. Ich habe das heute Morgen bei offenem Fenster gemacht. Und bei mir im Appenzeller Land, wo ich wohne, da hieß mein Titel heute Morgen Ziehender Nebel. Also, das ist eine wunderbare Übung. Und was ich auch sehr liebe, ist, sich einen Baum zu suchen, sich mit dem Rücken an den Baum zu stellen und aus Sicht des Baumes mal in die Welt zu lauschen, zu schauen, zu fühlen. Und dann auch dort 2-3 Mal die Position leicht zu verwechseln. Und dann atmet man mit dem Baum, man sieht, wie er sieht, man fühlt, was er fühlt. Und das ist eine sehr bewegende Übung.
Ja, vielen Dank für diese Impulse zum Abschluss. Wir danken dir ganz herzlich, dass du da warst. Wünschen dir auch Segen weiterhin beim Waldwunder in St. Gallen bei all euren Projekten und sagen danke für diese Impulse heute.
Absolut. Wir werden verlinken. Wir werden in den Shownotes nochmal einige zusätzliche Informationen geben oder Links, wo man sich weitere Informationen besorgen kann. Deshalb achtet auf die Shownotes, was wir da machen. Eben gerade für diejenigen, die jetzt sagen, das trifft ein Gefühl. Ich fühle mich in kirchlichen Räumen nicht mehr so unbedingt freigesetzt und irgendwie ein bisschen eigenartig. Und vielleicht wäre die Natur ja auch ein spiritueller Raum, den ich da entdecken könnte. Vielen, vielen Dank euch für das Interesse hier, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Und nochmal ganz herzlichen Dank an dich, lieber Uwe. Das war toll, dich heute hier zu haben.
Ich danke euch für das intensive Gespräch. Ich habe wirklich den Eindruck, die Zeit stand still und wir sind ganz tief abgetaucht. Vielen, vielen Dank.